Ich glaube, wir sind bereits wirklich gesegnet durch das, was wir schon gehört haben. Vielen Dank auch dafür. Meine Frau und ich, wir freuen uns sehr, dass wir heute unter euch sein können. Tuningen ist für uns schon seit längerer Zeit ein besonderer Grund zur Dankbarkeit. Ich habe das immer wieder auch wiederholt. Wir schätzen das wirklich sehr, dass ihr als Gemeinde auch Jahr für Jahr diese Jugendbibeltage bei euch möglich macht. Das ist wirklich ein wichtiges Werk, wo ihr auch für ganz Deutschland ein Segen seid, wo ihr eine wichtige Arbeit tut, die uns allen zugute kommt und für die wir wirklich sehr dankbar sind. Und ich freue mich auch über euch, ihr lieben Jugendlichen, ihr jungen Erwachsenen, dass ihr dieses Jahr wieder dabei seid. Ich kann mich erinnern an einen Bibelkurs, den Bruder Krebs vor einigen Jahren bei uns durchführte. Und da erzählte er von seiner Zeit, auch als er Bibelschüler bei Bruder Sonnenberg war. Und Bruder Sonnenberg pflegte dort zu sagen zu den Bibelschülern: Ihr seid hier am richtigen Ort. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Ihr seid hier am richtigen Ort. Ihr habt viele Möglichkeiten gehabt, etwas ganz anderes in dieser Zeit zu tun und auch ganz woanders zu sein. Aber ihr habt euch entschieden, hier zu sein, und ihr seid hier am richtigen Ort. Das Leitwort für dieses Jahr aus dem Psalm 1, das hat mich sehr angesprochen, wo es hier heißt im Psalm 1, im letzten Teil des dritten Verses: Und alles, was er tut, das gerät wohl. Und in diesem Psalmwort, da liegt so eine tiefe göttliche Wahrheit drin. Natürlich ist damit ja nicht jeder Handgriff gemeint, den wir mal tun. Das haben wir ja auch in dem Lied von dem Bruder Hegele schon mitbekommen. Sondern vielmehr so die wesentlichen Dinge unseres Lebens und insbesondere diejenigen Dinge, die einen Bezug zur Ewigkeit haben. Denn die Ewigkeit ist das Ziel unseres Lebens. Und das Gelingen, das Wohlgeraten, von dem der Psalm 1 spricht, das fällt uns ja auch nicht so einfach in den Schoß. Das finden wir ja schon hier in dem zweiten Vers, wo es heißt: Wohl dem oder im ersten, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Und es gibt auch ernsthafte Hindernisse, die diesem Gelingen, die diesem Wohlgeraten entgegenstehen. Hindernisse, mit denen jeder von uns zu kämpfen hat. Und Hindernisse, die dazu führen können, dass eben nicht gelingt, was wir tun. Dass nicht gelingt, unser Gott dienen, nicht gelingt, unsere Nachfolge Jesu. Und ein wirklich schweres Hindernis, mit dem jeder von uns zu kämpfen hat, das ist unsere eigene Fehlerhaftigkeit. Und mit der Hilfe des Herrn möchte ich heute über dieses Thema sprechen: der richtige Umgang mit unserer Fehlerhaftigkeit. Als Textwort nehmen wir dazu Jakobus 3, Vers 2, wo Jakobus sagt: Wir fehlen alle vielfach. Die Menge-Übersetzung oder auch die Schlachter-Übersetzung: Wir verfehlen uns alle vielfach. Und das scheint so eigentlich ein Gegensatz zu sein zu dem, was hier in dem Psalm 1 steht. Da heißt es: Und alles, was er macht, das gerät wohl. Und jetzt sagt Jakobus hier: Wir fehlen alle vielfach. Das scheint irgendwie gar nicht richtig zusammenzupassen. Und auch ein Gegensatz zu sein. Aber das ist kein Gegensatz, sondern im Gegenteil. Dieses Textwort aus Jakobus 3, Vers 2, das kann wesentlich dazu beitragen, dass unser Leben und dass unser Gottdienen wirklich gelingt. Das stellt uns natürlich vor die Frage: Wie gehen wir mit dieser Schwäche in unserem Leben um? Und die richtige Antwort auf diese Frage, die ist sehr wichtig für uns. Denn für die biblische Entwicklung unserer Persönlichkeit brauchen wir den richtigen Umgang mit unserer Fehlerhaftigkeit. Und mit der Hilfe des Herrn möchte ich uns dazu eine biblische Anleitung geben, indem wir zusammen drei Hauptgedanken miteinander betrachten. Erstens, wir machen tatsächlich Fehler. Zweitens, wie gehen wir mit unseren Fehlern um? Und drittens, kann aus unseren Fehlern sogar Segen entstehen? So, diese drei Hauptgedanken möchten wir mal im Auge behalten. Ich möchte versuchen, mit der Hilfe des Herrn das sehr verständlich für uns zu machen und dass aus dieser Betrachtung auch wirklich ein tiefer Segen für unser Leben kommt und etwas, was uns wirklich hilft, das Wohlgerät in unserem Leben, was wir tun. Wir fehlen alle vielfach. Wir machen tatsächlich Fehler. Und das war nicht irgendeiner, der das geschrieben hat, sondern das war Jakobus. Und Jakobus, der das schrieb, der war nun nicht irgendwer. Er war Apostel, er war Bruder des Herrn. Jakobus war Leiter der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Er war ein gewaltiger Beter, das Zeugnis hatte er. Und sein Wort hatte großes Gewicht in der Gemeinde damals. Und die ihn kannten, die haben ihm den Beinamen gegeben, der Gerechte. Und dieser Jakobus, der schreibt jetzt aus seiner Lebenserfahrung heraus, wir fehlen alle vielfach. Und er sagt nicht, also ihr Gemeinde, ihr fehlt vielfach. Er schließt sich selber mit ein und sagt, wir fehlen alle vielfach. Also unsere Fehlerhaftigkeit ist damit eine biblische Tatsache. Sie hat verschiedene Ursachen. Unsere Fehlerhaftigkeit kann kommen aus unserem begrenzten Wissen, aus unseren begrenzten Fähigkeiten, sie entspringt charakterlichen Mängeln, sie kann kommen aus einem Mangel an innerer Reife und auch aus einem Mangel an Lebenserfahrung. Unsere Fehlerhaftigkeit kann manchmal völlig bedeutungslos sein, aber sie bleibt häufig auch nicht ohne Folgen. Sie kann führen zu Fehleinschätzungen, zu Fehlentscheidungen und auch zu Fehlverhalten. Fehler können wirklich harmlos sein, dass sie leicht zu korrigieren sind, überhaupt keine großen Auswirkungen haben, aber sie können auch wirklich schwerwiegend sein und uns richtig zu schaffen machen. Ich möchte mit euch einmal zusammen einige biblische Beispiele uns vornehmen, wie Fehler im Leben biblischer Personen sich entwickelten und welche Folgen daraus entstanden. Manche Beispiele sind uns wahrscheinlich recht gut bekannt, andere vielleicht nicht so sehr, aber ich möchte das mit euch einmal durchgehen, damit wir einen geschärften Sinn bekommen für unsere Fehlerhaftigkeit und sie auch wirklich im biblischen Licht betrachten können. Schauen wir mal an uns erstmal Matthäus Kapitel 26. Da möchte ich ein paar Verse mit euch lesen. Matthäus Kapitel 26, dass wir das einmal ganz bewusst lesen. Matthäus 26 und hier lese ich mal ab Vers 30. Das ist die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Da heißt es, Vers 30 bis 33, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Jetzt nochmal Vers 40 und 41. Und Jesus kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und jetzt nochmal die Verse 73 bis 75. Und bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrlich, du bist auch einer von ihnen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus und auch die anderen Jünger, die sich hier so eindeutig zu Jesus bekannt haben, die haben das ganz sicher sehr ehrlich gemeint. Wenn sie sagten, wir werden uns nicht an dir ärgern. Das war kein halbherziges Gerede, das kam ganz sicher aus ihrem tiefsten Herzen. Aber Petrus überschätzte sich hier. Und er unterschätzte die Macht der Versuchung, die Macht der Finsternis. Das war ein schwerer Fehler. Das war eine grobe Fehleinschätzung. Und hinzu kam noch ein weiterer Fehler, der dann das Verhängnis besiegelte. Denn Petrus war in einer Situation, wo ihn nur noch das Gebet hindurch retten konnte. Und genau hier an dieser Stelle versäumte er es, rechtzeitig zu beten. Er hatte die Brisanz, die Tragweite der Situation hier in Gethsemane überhaupt nicht erfasst. Und Petrus ist an diesem Fehler so schwer gestrauchelt, dass er letztlich den Herrn verleugnete und sich damit versündigte. Petrus machte einen schweren Fehler, weil er sich selbst überschätzte und weil er nicht rechtzeitig betete. Lesen wir nochmal 1. Mose Kapitel 37. Noch ein weiteres Beispiel, auch sehr interessant für uns. 1. Mose Kapitel 37. Hier lese ich mal ab Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richteten sich meine Gabe auf und blieb stehen, und siehe, eure Gaben stellten sich ringsherum und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Josef war unbestritten sehr aufrichtig und ein wirklich frommer Charakter. Aber es fällt doch sehr stark auf, wie viel Lebenserfahrung ihm fehlte. Ihm fehlte einfach Lebenserfahrung, die ihm geholfen hätte, vorauszusehen, welche Reaktionen er mit seinen Reden bei seinen Brüdern auslösen würde. Er wusste um die Feindschaft seiner Brüder gegen ihn, er wusste um den Neid. Und ausgerechnet in dieser Lage erzählt er ihnen auch noch von diesem Traum. Es war ungefähr genauso, als wenn er ein Streichholz in ein Pulverfass hineingeschmissen hätte, und ihm war das überhaupt nicht klar. Ein Mann mit Reife und Weisheit hätte hier vollständig anders gehandelt. Doch gerade Weisheit, Reife, Lebenserfahrung, das fehlte Josef, und so machte er einen ganz schweren Fehler, der das Verhältnis zu seinen Brüdern völlig zerbrach. Nun, Gott vermochte, das wissen wir, wie die weitere Geschichte ist, er vermochte aus alledem am Ende doch noch Gutes entstehen zu lassen. Aber zunächst einmal änderte das nichts daran, dass Josef einen schweren Fehler machte, der böse Folgen hatte. Also Josef leistete sich einen schweren Fehler aus Mangel an Weisheit und auch an Lebenserfahrung. Wir haben in der Vorlesung gehört von dieser Schlacht Sauls gegen die Philister, wo er voreilig auch in die Schlacht zog und dann auch so einige sonderbare Anweisungen gab, die nicht besonders hilfreich gewesen sind. Wenn wir das genau untersuchen, dann finden wir, dass in dieser Schlacht dem Saul zwei schwerwiegende Fehler unterlaufen sind. Einmal stürzt er sich voreilig in die Schlacht, ohne auf Gott zu warten. Das war schon mal das Erste. Und dann spricht er ein sehr unüberlegtes Verbot aus, eigentlich ein Fluch, der seinem Sohn Jonathan beinahe das Leben gekostet hätte. In dieser Schlacht, wenn wir das genau analysieren, dann zeigten sich sehr stark charakterliche Mängel bei Saul, die auch die Ursache seiner Fehler waren. Er wirkt in dieser ganzen Situation unruhig und hastig. Er handelt unüberlegt, er handelt stark emotional und auch unvernünftig. Saul leidet an charakterlichen Mängeln, und er hat sie nicht im Griff. Besonders fehlen ihm Besonnenheit und eine ruhige, nüchterne Überlegung, die er haben müsste eigentlich in seiner Position, die er dort hatte. Also Saul unterliefen schwerwiegende Fehlentscheidungen, die ihre tiefere Ursache hatten in seinen charakterlichen Mängeln. Nehmen wir noch ein Beispiel. Psalm 106. Hier lesen wir mal den Vers 32 und 33. Und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und es erging Mose schlecht um ihretwillen. Da erbitterten sie sein Gemüt, Moses Gemüt, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Luther Übersetzung ist ja noch ein bisschen drastischer, die sagt, und es entfuhren ihm etliche Worte. Also Mose, so wie wir in der Schrift ihn kennenlernen, lebte in der Gegenwart Gottes. Es heißt von ihm, er wandelte mit dem Unsichtbaren, als sehe er ihn. Das war so ein gewaltiges, großes Zeugnis. Aber hier in dieser Situation am Haderwasser, von dem der Psalm 106 hier auch spricht, da hat Mose das ausnahmsweise einmal nicht gemacht. Ihm riss hier sozusagen der Geduldsfaden. Das war verständlich, denn er wurde von dem Volk Israel wirklich bis aufs Äußerste gereizt. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und hier an dieser Stelle ließ Mose sich einfach fortreißen von menschlichem Unwillen, von Gereiztheit, und ja, es entfuhren ihm etliche Worte. Das war ein folgenreicher Fehler, wie wir wissen. Und dieser Fehler unterlief ihm, weil er sehr gereizt war und in dieser Situation versäumte, auf den Herrn zu schauen. So, das sind einige Beispiele von Fehlerhaftigkeiten. Wir werden das in der Bibel immer wieder finden, wie es Fehlerhaftigkeiten gab, selbst in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, Apostelgeschichte 6, wo versäumt wurde, den Witwen auch die nötige Hilfeleistung zu geben, den griechischen Witwen. Da waren Fehler unterlaufen. Und wenn wir genau untersuchen, hing das einfach damit zusammen, dass die Brüder überlastet und überfordert waren. Und wir finden, wie gesagt, wenn wir Gottes Wort durcharbeiten, eigentlich immer wieder diese Tatsache der menschlichen Fehlerhaftigkeit. Also wir können das, denke ich, hier jetzt einmal abschließen. Ich denke, der Gedanke ist uns klar. Wir machen tatsächlich Fehler, und die Bibel berichtet davon, dass wir tatsächlich alle vielfach fehlen. Die wichtige Frage für uns, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, geht natürlich viel weiter. Gottes Wort lehrt uns das ja nicht, damit wir eben uns selber beweinen, dass wir so viele Fehler machen und vielleicht das auch als Ruhekissen nehmen, dafür, dass es eben nicht stimmt in unserem Leben, sondern Gott möchte uns ja viel weiterführen. Er möchte uns vor allen Dingen beibringen, wie gehen wir richtig mit unseren Fehlern um. So, die Beispiele, die wir gelesen haben, die haben uns vielleicht geholfen, uns selber ein wenig besser einzuschätzen und eine Ahnung von unserer eigenen Fehlerhaftigkeit zu bekommen oder dem Potenzial unserer eigenen Fehlerhaftigkeit. Und das ist wirklich wichtig, dass wir dabei stehen bleiben und auch ruhig mal stehen bleiben bei den Fehlern anderer Menschen. Jemand hat mal gesagt, wer klug ist, der lernt aus eigenen Fehlern. Aber wer weise ist, der lernt auch aus den Fehlern anderer Menschen. So, beides sollten wir tun. Und es ist wichtig, dass wir uns die Tatsache unserer Fehlerhaftigkeit klar machen. Aber jetzt wollen wir weitergehen und uns die Frage stellen, wie gehen wir biblisch richtig mit unseren Fehlern um? Es gibt viele Möglichkeiten, mit den eigenen Fehlern umzugehen. Wir können unsere Fehler leugnen und uns damit auch selber belügen. Je nach Charakter gehen Menschen total unterschiedlich mit ihren Fehlern um. Der eine sagt, ich bin der Größte, und was heißt hier Fehler, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein, bei mir ist alles bestens. Wir können gleichgültig gegenüber unseren Fehlern sein und sagen, ich bin, wie ich bin, und was soll's, das ist gut genug. Leute, die mehr ernster sind in ihrem ganzen Denken, die können mit ihren Fehlern häufig auch so umgehen, dass sie sich von ihren Fehlern völlig entmutigen lassen, dass die Fehlerhaftigkeit, das Bewusstsein der Fehlerhaftigkeit ihnen zeitweise vorkommt wie ein riesiger Berg, der sie zu erdrücken scheint. So, alle diese Möglichkeiten mit der eigenen Fehlerhaftigkeit gibt es, aber nichts von alledem würde uns in irgendeiner Weise weiterhelfen. Keiner dieser Wege ist wirklich der biblische Weg. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich uns drei Gedanken mitgeben, wie wir biblisch richtig mit unseren Fehlern umgehen können. Drei biblische Wege, die dazu führen, dass trotz unserer Fehlerhaftigkeit unser Leben mit Gott dennoch wohlgerät. Dass trotz unserer Fehlerhaftigkeit dieser Psalm 1, der so viel Tiefgang hat, in unserem Leben Wirklichkeit hat. Wohl dem. Und was er tut, das gerät wohl. Ich möchte uns mit Matthäus Kapitel 6, Vers 12 einmal hineinführen in den ersten Gedanken, den ich uns wichtig machen möchte, wie wir richtig mit unseren Fehlern umgehen und wie wir mit unseren Fehlern auch so umgehen können, dass Gott uns da wirklich weiterhilft und wohlgerät, was wir tun. Matthäus 6, Vers 12, da lehrt uns Jesus beten im Vater unser und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also uns können Fehler unterlaufen, die praktisch harmlos sind, aber auch andere, die deutlich schwerwiegender sind. Fehler, wo wir im Nachhinein merken, dass wir durch sie, wenn auch unbewusst, Schuld auf uns geladen haben. Und Jesus lehrt uns hier, dass wir mit diesen Fehlern uns vor Gott beugen müssen und ihn um Vergebung bitten müssen. Also Jesus lehrt uns schon mal das erste wichtige Hauptstück. Wir müssen unsere Fehler ehrlich zugeben und uns damit vor Gott beugen. Das ist wichtig, weil auf diesem Weg wird Gott uns weiterhelfen. Und darum lehrt er uns beten, vergib uns unsere Schuld und unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Petrus hat mit seiner Schuld und mit seinen Fehlern und auch der daraus entstehenden Sünde sich vor Gott gebeugt, wirklich zutiefst gebeugt, und er ist auch wieder innerlich zurechtgekommen. Obwohl er so schwer versagt hatte, wurde sein Leben aufs Ganze gesehen dennoch zu einem großen Segen für viele Menschen. Und einfach deswegen, weil er so ehrlich mit seinem Versagen umging und sich so gründlich vor Gott beugte. Saul hat das nicht gemacht. Er war nie so ehrlich. Er hat nie wirklich sich vor Gott gebeugt. Und darum fand er auch kein Gelingen. Im Gegenteil, wir lesen, dass er eigentlich immer weiter abgestürzt ist. Also das Erste, wir müssen unsere Fehler ehrlich zugeben und uns vor Gott beugen. Und das Zweite, wir müssen unsere Fehler analysieren und ihre Ursachen herausfinden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ehrlich gesagt, in den letzten Wochen, wenn ich die Zeitung gelesen habe, dann ist mir öfter in den Sinn gekommen das Wort des Herrn, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Warum? Vor 4 Jahren ist Deutschland Weltmeister geworden. Das war natürlich was ganz Großes und diesen Ruhm hatte man ja auch noch im Sinn. Dieses Mal waren wir, gelinde gesagt, nicht ganz so gut wie damals. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich die Zeitung gelesen habe, dass man mit großem Nachdruck eine Analyse eingefordert hat, eine gründliche Untersuchung, warum konnte das passieren? Das fiel einfach immer wieder auf. Ständig, wenn ich die Zeitung las, kreiste der Gedanke, wie konnte das geschehen? Warum ist das möglich gewesen? Nun, manche waren da schnell fertig mit ihrem Urteil. Da waren welche, die haben gesagt, ja, wir haben Pech gehabt. Also wir hatten kein Glück, da kann man nichts machen. Das waren aber nur ganz wenige. die meisten, die sind wirklich viel tiefer gegangen. Und viele sind auch stehen geblieben bei der inneren Einstellung der Spieler. Und die haben gesagt, die innere Einstellung, dieser unbedingte Einsatz, dieser unbedingte Kampfeswille, dieser unbedingte Wille zum Sieg, der war viel schlechter als vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, da gab es zum Beispiel einen Schweinsteiger, der mit Platzwunde und Blut verschmiert wirklich weiterkämpfte, mit jeder Faser seiner Persönlichkeit bis zum Umfallen kämpfte. Da war noch ein anderer, der hatte einen Zusammenprall und eigentlich eine Gehirnerschütterung, der wusste gar nicht mehr so richtig, in welchem Spiel er eigentlich ist, aber er hat trotzdem weitergemacht, bis ihn irgendeiner da rausgeholt hat und gesagt, komm mal lieber raus. Und solche Bilder, die fehlten diesmal. Das hat man so gar nicht gefunden. Dieser unbedingte Kampfeswille, der war so kaum zu finden. Dieser Siegeswille, dieser Einsatz bis zuletzt, allen Schwierigkeiten zum Trotz, das fehlte irgendwie. Und wisst ihr, solche Analysen braucht man, wenn man richtig mit seinen Fehlern umgehen will. Sonst macht man dieselben Fehler immer wieder. Diese Leute haben ihr Versagen gründlich untersucht. Und das ging ja noch weiter. Aber man hat da wirklich viel Aufwand betrieben, obwohl es ja nur um einen vergänglichen Siegespreis ging. Ohne jeden Bezug zur Ewigkeit. Im Grunde nicht wichtig. Und wir sind mit der Analyse unserer Fehler manchmal viel schneller fertig. Obwohl es um viel mehr geht. Obwohl es einen Bezug zur Ewigkeit hat. Und sagte nicht der Herr vielleicht auch deshalb, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Die sind so gründlich in ihrer Fehleranalyse, obwohl es nur um einen vergänglichen Siegespreis geht. Aber bei uns geht es doch um so viel mehr. Denken wir da nochmal zurück an Petrus, wie er so vollmundig verkündigte, dass er sich niemals ärgern wird an dem Herrn und dann aber doch versagte. Petrus hat an seinem Fall wirklich schwer getragen. Er konnte sein Versagen nicht einfach so vergessen. Er ist immer wieder davor stehen geblieben, hat immer wieder darüber nachgedacht und seinen Fall analysiert, wirklich gründlich untersucht. Wie konnte das passieren? Wie konnte das geschehen, dass ich hier so gestürzt bin? Was war die Ursache? Warum habe ich den Herrn verleugnet? Und nach sah er diese Ursache auch immer klarer vor sich. Und er kam zu einem klaren Ergebnis, dass sein Leben, sein Glaubensleben, seine Nachfolge Jesu sehr stark verändert hat. Schreibt das in 1. Petri 1, Vers 13. Das ist so ein Musterbeispiel von einer gründlichen Fehleranalyse, wo Petrus dort sagt, 1. Korinther 1, Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und jetzt setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das hatte Petrus damals nicht getan. Die Notwendigkeit dazu, die war ihm überhaupt nicht klar geworden. Und so kam es auch zu seinem Fall. Darum konnte er auch in dieser Versuchungsstunde nicht das erfahren, was Gott später einmal zu Paulus sagte, in einer ganz schwierigen Lage, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat Petrus nicht erlebt, weil ihm gar nicht die Notwendigkeit klar gewesen ist, dass er sich ganz auf die Gnade verlässt. Aber Petrus ist dabei stehen geblieben, hat das analysiert, hat immer wieder darüber nachgedacht und ist zu diesem entscheidenden Ergebnis gekommen. Und es war wichtig, dass Petrus sich die Mühe gemacht hat, diese Ursache herauszufinden. Es hat ihn davor bewahrt, wieder durch dieselbe Ursache zu fallen, und es hat sein Leben mit Gott sehr reich gemacht. Diese Fehleranalyse, die kann für uns eine so lebensentscheidende Wichtigkeit haben. Man kann das gar nicht genug betonen. Diese Fehleranalyse kann dazu führen, dass wir entscheidende Webfehler finden in unserem Denken, in unserer Einstellung, in unserem Charakter, dass wir Webfehler finden, die Ursache dafür sind, dass wir an bestimmten Punkten immer stolpern und auch immer weiter stolpern werden, bis wir diese Webfehler beseitigt haben. Darum ist es so wichtig, dass man stehen bleibt und genau analysiert, warum bin ich hier gestrauchelt? Warum ist mir dieser Fehler unterlaufen? Und nicht einfach überhoppelt, so wie, ja, wir haben eben Pech gehabt und Glück hatten wir auch keins. Das wird niemandem weiterhelfen. Wir müssen wirklich gründlich hierin sein und unsere Fehler unter die Lupe nehmen. Und wenn wir wirklich das gründlich und ehrlich machen, so wie wir es tun sollten, wir werden dabei ganz wichtige Dinge finden, lebensentscheidende Erkenntnisse. Ich meine, das finden wir ja schon alleine, wenn wir ja den Psalm 1 lesen. Da heißt es ja nicht, wer sich mal bekehrt hat und alles, was er tut, gerät wohl. So einfach steht das ja nicht. Hier heißt es zum Beispiel, Vers 2, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Ich meine, hier ist von Ursache und Wirkung die Rede. Und wenn ich eine Wirkung nicht habe, dann liegt das daran, dass die Ursache eigentlich gar nicht richtig da gewesen ist. So dieses Wort Nachsinn, das hat noch eine ganz besondere Bedeutung. Damals hat man, wenn man gelesen hat, leise geredet, also leise gesprochen. Das ist irgendwie etwas ganz Besonderes. Ehrlich gesagt, es lohnt sich, das selber mal zu machen, wenn man alleine ist. Weil irgendwie, ich stelle selber fest, wenn ich das mache, das Wort wird mir irgendwie klarer. Aber dieses Nachsinnen, dieses Leben mit Gottes Wort, dieses immer wieder in Gottes Wort forschen, diese Liebe zu Gottes Wort ist eine ganz entscheidende Voraussetzung, dass unser Leben gelingt, das Wohl gerät, was wir tun. Und das kann ein wichtiges Ergebnis unserer Fehleranalyse sein, dass wir merken, ich lebe zu wenig mit Gottes Wort. Ich habe eine wünschenswerte Ursache nicht, eine wünschenswerte Wirkung nicht, weil eine wichtige Ursache so eigentlich nicht da ist. Ein anderes Ergebnis kann sein, dass ich feststelle, mir fehlt es an der inneren Einstellung. Ich bin eher so wie die Nationalmannschaft diesmal. Mir fehlt bei mir, dass ich nicht mit jeder Faser meiner Persönlichkeit um diesen Siegespreis kämpfe und auch nicht die Ewigkeit im Auge habe. Mir fehlt es an der inneren Einstellung. Sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Eine andere Ursache kann sein, dass wir feststellen, und das hängt damit zusammen, ich bin eigentlich wie Bootsmann in Bunyans Pilgerreise. Bunyans Pilgerreise kann ich immer wieder nur sehr empfehlen zu lesen. Da finden wir ja viele verschiedene Gestalten geschildert, die wirklich viel Hintersinn auch hatten, wo wirklich viel mit ausgesagt ist. Und da gibt es Menschen, die wirklich gesegnet waren in ihrer Nachfolge und manche, wo wirklich genau das Gegenteil der Fall war. Und genau das Gegenteil war auch bei jenem, man nannte ihn Bootsmann. Und ja, wer sich damit auskennt, wenn ich so ein Boot habe, wie fahre ich da eigentlich? Ich sitze im Boot, ich rudere, da ist mein Ziel, aber ich gucke dahin. Und so war das da auch geschildert. So können viele Nachfolger Jesu sein. Sie meinen zwar, sie rudern zur ewigen Heimat, aber ihr Blick bleibt da hängen, wo sie hergekommen sind. Ihr Blick klebt fest an der Welt, an dem Wesen der Welt, an der Gesinnung der Welt, an den Schwerpunkten, die die Welt setzt, an dem Geschmack der Welt, an das, was sie für richtig und falsch hält, an der christusfernen Realität dieser Welt. Und das kann eine Ursache dafür sein, dass mein Gottdienen nicht gelingt. Das nützt mir auch nichts, wenn ich meine, nach da zu rudern, wenn mein Blick doch da hinten kleben bleibt. Und eine andere Ursache kann sein, wenn ich merke, es gelingt mir nicht so richtig, wenn ich meine Fehler analysiere, dass ich feststelle, ich führe eher ein Gefühlsleben als ein Glaubensleben. Ich habe nicht gelernt, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn ich nichts von seiner Treue fühle. Ich brauche das irgendwie immer wieder, dass ich Gott fühlen muss, sonst kann ich nicht glauben. Und ich habe gar nicht verstanden, dass Gefühl und Glaube zwei Dinge sind, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und die Schrift sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und nicht der Gerechte wird durch seine Gefühle leben. Das habe ich eigentlich nicht richtig begriffen. Oder ich lebe zu wenig in der Gegenwart Gottes, darum missrät mir so viel. Oder ich verlasse mich nicht von ganzem Herzen auf die Gnade Gottes, obwohl ich wissen müsste, dass sie ausreicht, auch für mich. Ich bin jemand, der sich schlecht etwas sagen lässt. Auch das kann eine Ursache sein. Oder mein eigener Wille ist mir am Ende doch wichtiger als der Wille Gottes. Sieh, das können viele Ursachen sein, in vieler verschiedener Hinsicht, die wir durch eine gründliche Untersuchung unserer Fehlerhaftigkeit gut herausfinden können. Und wenn es auch nur ist, dass wir feststellen, mir fehlt es einfach an der inneren Einstellung. Ich hatte Bunyans Pilgerreise erwähnt und ehrlich gesagt, ich glaube, viele Probleme heute, auch vieles Missraten und nicht Gelingen des Gottdienens, kommt daher, dass wir heute die Ernsthaftigkeit des Gottdienens, wie sie in Bunyans Pilgerreise geschildert ist, gar nicht mehr richtig verstehen. Wir ersetzen das durch so ein modernes Gottdienen, das diese Ernsthaftigkeit nicht mehr richtig begreift. So kann es viele Ursachen geben, aber wir müssen einfach die Mühe machen, die Gebetsarbeit, die Denkarbeit, die Gründlichkeit aufbringen, diese Ursachen herausfinden, weil das können Webfehler in unserer Persönlichkeit sein, in unserem Denken, die dazu führen, dass wir immer wieder stolpern werden. Und da hilft es dann auch nichts, einfach weiterzulaufen, sondern muss man wirklich stehen bleiben und nachdenken, was ist die Ursache und wie kann ich diese Ursache beheben? Und das ist der dritte Punkt. Wir müssen bereit sein, aus unseren Fehlern zu lernen und uns zu ändern. Das ist etwas, was der moderne Mensch heute ja gar nicht mehr will. Ich mich ändern. Die Gesellschaft ist schlecht und meine Umgebung und meine Eltern und alles Mögliche, aber ich mich ändern, das kommt ja schon überhaupt nicht in Frage. Aber genau das ist entscheidend. Ich muss bereit sein, mich von Gott und seinem Wort korrigieren zu lassen und mich zu ändern. Die beste Fehleranalyse, die nützt nichts, wenn wir nicht bereit sind, uns zu ändern. Wenn wir es ablehnen, an unseren Fehlern zu arbeiten und auch unsere Fehler abzulegen. Also ich spreche sehr gerne, wenn irgend möglich, in Bildern, die einfach hängen bleiben, die man gut verstehen kann. Und ein Bild, das ich euch vor Augen stellen möchte, ist ein kleiner Junge, von dem ich mal gehört habe, der so eine besondere Eigenschaft hatte. Ich schilder euch das mal. Der Junge läuft, so wie kleiner Junge eben läuft, rums, fällt hin, landet auf der Nase. Ist ja nichts Besonderes. Normaler Junge geht eben weiter. Der hat das anders gemacht. Er ist aufgestanden, sich umgeguckt, wo bin ich hingefallen, ist wieder zurückgegangen an diesen Punkt, so, und dann hat er das richtig gemacht, diesmal nicht gestolpert und ist weitergegangen. Ich sage nicht, dass man das so machen muss, aber dieses Bild, das kann uns helfen, zu verstehen, wie wir richtig mit unseren Fehlern umgehen müssen. Gucken wir uns das mal genau an. Dieser Junge fällt. Der merkt das. Der redet sich das nicht schön und sagt, in Wirklichkeit bin ich ja weitergegangen, das sah nur ein bisschen komisch aus, sondern er merkt, ich bin gefallen. Er leugnet es nicht, er redet das auch nicht schön. Und dann stellt er sich die Frage, warum bin ich gefallen? Wie konnte das überhaupt passieren? Und dann dreht er sich um. Er schaut zurück und er sucht nach der Ursache. Vielleicht irgendein Stein oder ein Ast oder weiß ich, ein Schlagloch in der Straße. Und er sucht diese Ursache so lange, bis er sie findet. Und dann geht er nochmals zu der Stelle zurück und über diesen Punkt, über den er vorher gefallen war, aber diesmal passt er auf und fällt nicht mehr. Das ist bildlich gesprochen der richtige Umgang mit unseren Fehlern. Petrus hat das so gemacht und darum konnte man aufs Ganze gesehen, trotz seinem schweren Fall, aufs Ganze gesehen konnte man von seinem Leben sagen, und was er machte, das geriet wohl. Wie gehen wir mit unseren Fehlern um? Ich möchte diesen Gedanken noch von einer etwas anderen Seite aus beleuchten, auch wieder mit einem Bild, um uns das verständlich zu machen.
Einer meiner Arbeitskollegen, der segelt sehr gerne.
Ich habe da leider keine Ahnung von, obwohl, ehrlich, mich würde das schon reizen. Aber jedenfalls, er segelt gerne und ich habe mal ein bisschen mit ihm gesprochen und ich habe mal gefragt, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du nur Gegenwind hast? Ich meine, es ist schon klar, wenn der Wind von hinten pustet und so ein Segel, das geht, da kommt man richtig vorwärts, auch wenn man keinen Motor hat. Aber wenn du jetzt nur Gegenwind hast, was machst du dann? Also du willst da irgendwie, fährst ja eigentlich nur rückwärts.
Ja, sagt er, wenn man nur Gegenwind hat, also ich hoffe, dass ich mir das richtig gemerkt habe, sagte er, dann muss man hart am Wind segeln. Also das heißt, kreuzen, oder man fährt dann so einen Zickzackkurs, so im erst so, und der Wind kommt von vorne, man setzt Segel und Ruder richtig, dann so 8 Grad ungefähr fährt man so und dann dreht man um, geht so. Ich meine, das dauert länger, das stimmt, aber trotz Gegenwind kommt man vorwärts. Und das ist ein schönes Bild. Denn unsere Fehler sind ähnlich wie dieser Gegenwind. Der Gegenwind, der dem Segler richtig zu schaffen macht. Sie können unser Vorwärtskommen sehr erschweren, das stimmt. Aber wenn wir richtig mit ihnen umgehen, dann können sie uns sogar nützlich werden. Wir müssen eben lernen, mit dem Gegenwind unserer Fehlerhaftigkeit hart am Wind zu segeln. Ich möchte uns zum Schluss nochmal 3 Hinweise geben, wie wir sehr gesegnet hart am Wind segeln können, wie unsere Fehlerhaftigkeit letztendlich doch dazu beitragen kann, dass unser Gott ihnen gelingt, das Wohlgerät, was wir tun und Gottes Segen auch auf unserem ganzen Leben liegt. Wir können, wenn wir unsere Fehlerhaftigkeit richtig verstanden haben, dann macht uns das klein und demütig. Das Verstehen unserer Fehlerhaftigkeit wird uns dann zu einer wirksamen Waffe gegen Einbildung, gegen Hochnäsigkeit. Die Erinnerung an Fehler, die wir gemacht haben, die Erinnerung kann wirklich schmerzlich sein. Aber sie kann auch wirklich heilsam werden. Wenn ich mal das Gefühl habe, dass ich in eine Phase komme, wo ich höher von mir denke, als gut für mich ist, dann halte ich mir meine Fehler vor Augen. Die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, die vielleicht auch mit denen ich in der Gegenwart noch zu kämpfen habe, das alles halte ich mir dann vor Augen. Das ist zwar eine Rosskur, so empfindet man das, aber sie hilft. Sie hilft wirklich. Denn auf diese Weise werden uns unsere Fehlern zu Helfern, die uns in wahrer Demut und in wahrer Herzensniedrigkeit halten. Und das brauchen wir unbedingt. Petrus sagt in 1. Petri 5, Vers 5, dem Hoffärtigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Die Nachfolge Jesu ohne ausreichend Gnade ist ein vollkommener Fehlschlag, ist eine hoffnungslose Angelegenheit. Und darum ist der richtige Umgang mit unseren Fehlern so wichtig. Denn dann sind unsere Fehler uns eine Hilfe, dass wir uns selbst im Licht Gottes ziemlich gut sehen können und dass wir nie höher von uns denken, als gut und richtig ist. Zweitens, das Verstehen, das biblische Verstehen unserer Fehlerhaftigkeit macht uns gerecht und gütig in der Beurteilung anderer. Wenn wir unsere eigenen Fehler richtig verstanden haben, unsere charakterlichen Mängel, unsere persönlichen Begrenztheiten, dann macht uns das gerecht und gütig in der Beurteilung anderer. Man kann ganz schnell dahin kommen, dass man andere viel ungnädiger beurteilt als sich selbst. Und das ist brandgefährlich, denn Jesus lehrt uns in Matthäus 7, Vers 2, mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Also wer seine eigene Fehlerhaftigkeit gut verstanden hat, der hat eine Hilfe, den gerechten Maßstab im Auge zu behalten, mit dem er andere messen darf. Und wenn wir so mit unseren Fehlern umgehen, dann können sie uns sehr nützlich werden. Wir können dann trotz Gegenwind gut vorwärts kommen, ohne Schiffbruch zu erleiden. Und noch ein letzter, ganz wichtiger Punkt, überaus wichtig. Die wichtigste Schlussfolgerung, die wir aus der Erkenntnis unserer Fehlerhaftigkeit ziehen sollen, ist, dass wir uns umso mehr ausstrecken sollen nach der Gnade Gottes in unserem Leben. Nach seiner Wegweisung, nach Weisheit von oben. Gesegnet ist die Schwachheit, gesegnet ist die Fehlerhaftigkeit, die uns dazu drängt, dass wir uns immer völliger nach der Kraft Christi ausstrecken, die uns dazu drängt, dass wir nichts mehr in uns suchen, aber alles in ihm. Oh, mir ist das in meinem Leben immer wieder so gegangen. Wenn ich daran denke, dass Paulus sagt, betet ohne Unterlass, dann ist das ein Wort, das man vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Aber je tiefer wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit verstehen, desto wichtiger wird uns dieses Gotteswort. Betet ohne Unterlass. Das ist mir so oft so gegangen. Je mehr Fehler mir unterlaufen sind, je tiefer ich meine Schwachheit, meine Begrenztheit gespürt habe, desto klarer wurde mir, wie sehr ich das brauche, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wie sehr ich das brauche, zu leben im Aufblick zum Herrn und auch in den einzelnen Situationen immer wieder ohne Unterlass betend aufzuschauen zu ihm. Herr, hilf mir bitte in dieser Situation. Hilf mir bitte in diesem Gespräch. Gib mir bitte die richtigen Gedanken. Gib mir bitte Weisheit von oben in dieser schwierigen Lage. Ich habe so wenig Weisheit. Mir unterlaufen so leicht Fehler. Und umso mehr strecke ich mich aus nach deiner Leitung, nach dir, nach deiner Fülle, nach deiner Gegenwart, nach der Gnade Gottes, die größer ist als alles. Wenn wir so mit unseren Fehlern umgehen, dann können sie uns doch sehr nützlich werden. Dann tragen sie dazu bei, dass unser Gottdienen gelingt, dass unser Gottdienen wohlgerät, trotz allem Gegenwind, Gott uns ein Gelingen schenkt, wie er es uns geben möchte, wie er es uns auch in unserem Leben wirken möchte. Und noch eine wichtige Ermutigung für alle, die ihre Fehler ernst nehmen. Gott ist so groß, dass er in der Lage ist, auch sogar aus unseren Fehlern noch Gutes entstehen zu lassen. Das ist nicht gedacht als Ruhekissen für Leichtfertige, aber als wahrer Trost für aufrichtige Nachfolger Jesu. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er macht, das gerät wohl. Wir fehlen alle vielfach. Auf den ersten Blick scheint es, beide Bibelstellen widersprechen einander, aber das stimmt nicht. Denn der Psalm 1 findet in unserem Leben seine volle Gültigkeit und auch seine Erfüllung, wenn wir es lernen, mit unseren Fehlern richtig umzugehen. Wir fehlen allesamt vielfach, das ist wahr, das ist eine biblische Tatsache. Aber Tatsache ist auch, dass Jesus Mitleiden hat mit unseren Schwachheiten. Dass Jesus nicht nur der Anfänger unseres Glaubens sein will, sondern auch der Vollender. Und das wiegt schwerer als unsere ganze Fehlerhaftigkeit. Und es gehört mit zu der Vollenderarbeit Christi, dass er uns lehrt, richtig mit unseren Fehlern umzugehen. Trotz allem Gegenwind ist darum Jesus Christus die tiefste Ursache dafür, dass unser Leben mit ihm wohl gerät. Und das ist wunderbar. Das ist Gnade Gottes. Gott segne uns, weiter getrost auf Jesus zu sehen und keine Fehler mit unseren Fehlern zu machen. Gott segne uns. Amen.